Römer 8, Vers 28 dürft ihr heute aufschlagen. Kennen manche von euch vielleicht den Vers? Ich glaube, ich kann ihn auswendig. Ich versuche es mal. Paulus schreibt, denn wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind.
Stimmt. Ja.
Ich will euch kurz ein bisschen an meinem Leben teilhaben lassen. Und dann will ich aber versuchen, anhand der Geschichte von Josef in der Bibel, im Alten Testament, diesen Vers aus Römer 8, Vers 28 auslegen. Ich habe vor 2 Wochen eine Baustelle in Betrieb genommen und hatte einen Fehler auf der Anlage und habe dann das nicht beachtet, habe eine Baubeleuchtung eingerichtet und habe zu dem Kunden gesagt, wenn er abends geht, dann soll er die Baubeleuchtung ausschalten. Das hat er dann auch gemacht übers Wochenende. Und auf dieser Baubeleuchtung hing aber auch das Treppenhaus und die Klingel von den anderen Partien. Dort hat dann ein Junge geklingelt und ist nicht reingekommen. Dann sind die Leute zum Anwalt und jetzt gibt es ein Verfahren mit einem Sachwert oder einem Verfahrenswert von 2000 Euro, weil ich das verursacht habe, dass die Klingel nicht geht, und die behaupten jetzt, dass der Vermieter ihnen bewusst den Strom abgestellt hat, um sie zu ärgern. Da habe ich gedacht, oh Mann, wo stecke ich da gerade drin? Dann habe ich erzähle so ein bisschen aus meinem Leben. Dann habe ich gedacht, jetzt baue ich meinen Kindern eine Hütte, weil so ein Projekt zu haben, ist immer gut. Wisst ihr ja auch, also Männer brauchen ein Projekt. Meine Kinder kriegen jetzt eine kleine Hütte, ein bisschen größer geworden. Habe ich Holz geholt im Baumarkt, sagt die Frau, ob ich so eine rote Fahne will, sage ich, nee, habe so ein bisschen angegeben, ab 3 Meter, so, das kriege ich alles noch ins Auto. Und dann ging aber der Kofferraum um so ein Stück nicht zu. Dann habe ich gedacht, okay, ich schlage den Kofferraum einfach zu. Und dann ist das Holz vorne an die Scheibe und meine Scheibe ist gerissen. Die Scheibe kaputt. Ein paar Tage später, freitags wollte ich eigentlich jemanden besuchen und dann ging mein Auto nicht mehr aus. Das Zündschloss ist kaputt. Ich habe es irgendwann mit Würgen und Brechen ausgekriegt. Bin zum Nachbar, der hat ja eine Werkstatt, wir tauschen immer Elektro gegen Kfz. Er hat gesagt, keine Chance, musst du abschleppen lassen, tauschen lassen. 2 Tage vorher ist aber noch mein Handy kaputt gegangen auf der Baustelle, weil ich irgendwo dran gestoßen bin. Alles geht gerade kaputt bei mir. Und ich habe so gedacht, was ist denn das? Ist das jetzt gerade, mache ich was falsch oder was passiert hier gerade? Und ich muss sagen, der Vers, dass uns alles zum Besten dient, der wird hier eigentlich schon wahr, weil es hat mich so wieder zurückgebracht, mich zu besinnen, wo ich eigentlich gerade in meinem Leben stehe. Wo stehe ich denn gerade geistlich? Bin so ein bisschen zur Ruhe gekommen. Was ist denn gerade dran? Und ich habe gemerkt, dass sich in meinem Leben so Sachen eingeschlichen haben, die eigentlich da nicht hingehören. Zum Beispiel zu viel am Handy rumzuspielen, was mir eigentlich Kraft und Energie kostet. Und jetzt hatte ich einfach diese Woche zum Beispiel, mal war ich 2-3 Stunden im Wald, hatte einfach Stille und habe gemerkt, wie mir das gefehlt hat. Und wie ich da wieder hin möchte, in Zeiten der Stille zu haben, Zeiten mit Gott. Und wie ich so Dinge ablegen möchte in meinem Leben, um wieder in diese Gemeinschaft mit Gott tiefer reinzukommen. Und da muss ich sagen, hat mir das tatsächlich zum Besten gedient. Und da stimmt dieser Vers schon, dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Ob sie jetzt gut sind oder schlecht. Jetzt ist es allerdings mal interessant, tatsächlich in der Ursprache reinzuschauen, was steht denn da? Und da steht im Griechischen, dass alle Dinge synergien zum Guten. Also da steht zum Dienen, da steht synergien. Und das Wort möchte ich jetzt erklären, damit wir das verstehen, was hier gemeint ist. Ihr kennt es vielleicht, Synergieeffekte bei der Arbeit oder die Vögel machen das, wenn man zu zweit ist, dann läuft es besser. Das steckt sich so gegenseitig irgendwie an. Synergie, das kann man auftrennen, das Wort Syn heißt gemeinsam und Ergon ist das Werk. Also Synergie heißt ein gemeinsames Werk. Synergieeffekte sind Effekte, wenn man gemeinsam an der Sache dran ist, dass am Schluss ein besseres Ergebnis rauskommt. Wenn also hier steht, oder Ergotherapie, kennt ihr zum Beispiel so eine Therapie, wo man Werk macht. Das ist die Therapie. Das Ergon ist das Werk, Syn gemeinsam. Also hier steht quasi, und das wäre eigentlich die bessere Übersetzung, alle Dinge arbeiten zusammen oder wirken zusammen zum Besten. Im Englischen ist es eigentlich besser übersetzt, all things work together for the good. Im Deutschen ist es nicht so sauber übersetzt. Aber was hier eigentlich steht, alle Dinge arbeiten zusammen, damit ein gutes Ergebnis rauskommt. Also quasi steht hier, das Gute und das Schlechte arbeiten zusammen, damit was Gutes rauskommt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ah ja, okay, wir brauchen also das Schlechte, damit was Gutes rauskommt. Und das ist, stimmt aber nicht. Also man würde ja dann quasi sagen, Gott gebraucht Leid, um uns zu verändern, um was Neues zu schaffen. Das stimmt schon in letzter Konsequenz, aber er braucht es eigentlich nicht. Leid hat einen anderen Ursprung. Gott ist nicht der Ursprung von Leid oder von Versuchung oder Proben, sondern Leid hat seinen Ursprung in einer gefallenen Schöpfung. Weil Adam und Eva nicht gehorsam waren, hat Gott einen Fluch ausgesprochen und hat diese Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen und hat gesagt, ihr werdet sterben, hat er ja davor gesagt, wenn ihr davon esst. Das heißt, durch den Sündenfall, nennen wir das ja, kam diese Vergänglichkeit und dieses Sterben in die Welt. Das war vorher nicht da. Das heißt, der Ursprung von Leid ist die Sünde des Menschen. Wir leiden auf dieser Welt, weil Gott gehandelt hat wegen unserer Sünde. Und Paulus, und das ist interessant, der beschreibt es jetzt vor diesen Versen, über die ich heute rede, Römer 8, Vers 28. Und zwar sagt er, dass die Schöpfung seufzt. Und so ging es mir wirklich die letzten Tage und Wochen. Ich habe immer wieder geseufzt. Wir können das lesen, Römer 8, Vers 22, das sind die Verse davor. Ist höchst spannend eigentlich dieser Kontext. Da steht, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu dem Augenblick seufzt und sich ängstigt mit uns. Also die Schöpfung, die ist erschöpft und seufzt und sie hat auch Angst. Die ganze Schöpfung, wir als Menschen und auch die Tiere und die Umwelt und die Erde. Davor, Römer 8, Vers 18, denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Und Vers 20, die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Doch auf Hoffnung steht da. Das heißt, der Zustand dieser Welt, der Zustand, in dem du und ich leben, ist ein Zustand der Vergänglichkeit, ein Zustand des Seufzens und ein Zustand des Leides. Aber nicht aufgrund unserer Sünde, sondern aufgrund der Sünde jemand anderem, nämlich von Adam und Eva. Und wir sind da hineingeboren. Und ich finde es eigentlich super, weil es erklärt eigentlich diese Welt. Wir Christen haben eigentlich tatsächlich eine Erklärung, warum Leid existiert. Also zwar so eine kleine, so ein Ansatz, aber in anderen Religionen, die haben eigentlich keine durchgehende, kohärenten Ansatz für Leid und Erlösung. Das geht da nicht, zieht sich nicht durch. Das Christentum ist eigentlich sehr schlüssig in sich, sehr kohärent. Wir haben eine Erklärung für Leid, wir haben einen Erlösungsplan, wir haben eine Erklärung für die Zukunft. Ist eigentlich sehr spannend, wenn man sich damit beschäftigt. Aber wir sehen eben, wir leiden aufgrund der Schuld eines anderen. Und das wird eigentlich in der Geschichte von Josef sehr deutlich. Jetzt habe ich überlegt, ich habe die durchgelesen, ist glaube ich Kapitel 37, 1. Mose bis Kapitel 50, und ganz schön viele Worte. Wie mache ich das jetzt? Ich kann das jetzt ja nicht alles nacherzählen. Ich versuche es mal so kurz zusammenzufassen. Also wir wissen, Jakob, auch Israel genannt, hatte 12 Söhne, hat auch noch andere Söhne, aber die 12 werden genannt. Einer davon ist Josef. Jakob lebte ja in Israel, er ist auch Israel genannt. Und der Josef war so ein bisschen der Liebling und der Josef hat gepetzt. Also der Josef, das steht da auch, der hat seine Brüder verpetzt. Und das ist schon irgendwie übel. Also wenn du einen Bruder hast, der petzt, das geht gar nicht. Und er war auch irgendwie der Liebling von seinem Vater Jakob. Deswegen hat ihm der Vater einen ganz schönen Rock genäht. Und das kann ich mir schon vorstellen als Geschwister, das ist irgendwie der Liebling vom Papa. Und die Geschichte fängt an, Kapitel 37, als Josef 17 Jahre ist. Also er ist auch so ein kleiner, junger Spund irgendwie, halt, der denkt, er weiß, wie die Welt läuft. Und dann schickt ihn sein Vater Jakob zu seinen Brüdern, die sind irgendwo Schafe hüten oder Vieh heißt, in Dotham, glaube ich, da irgendwo. Und dann sagen sie, jetzt kommt er endlich. Hey, ich habe eine gute Idee, den bringen wir jetzt um. Wir töten ihn. Wir werfen ihn in die Grube und bringen ihn um. Und ich glaube, dann ist es der Judas, der sagt, hey, mach das nicht. Macht's nicht. Und als er zurückkommt, haben sie ihn schon in die Grube geworfen. Und dann sagt er, hey, was habt ihr gemacht? Und dann ist irgendwie klar, sie wollen ihn loswerden. Und dann verkaufen sie ihn. Da kommen gerade Ishmaeliter durch, die gerade nach Ägypten ziehen. Und sie verkaufen Josef für 20 Silberstücke. Und Josef wird verschleppt quasi nach Ägypten. Dort wird er verkauft auf dem Sklavenmarkt und wird ein Sklave von Potiphar. Potiphar ist zufällig der Kämmerer, der zweitoberste, oder beim Pharao ganz oben. Ich glaube, er ist Kämmerer. Ja. Und Gott segnet Josef so sehr, dass das der Potiphar sieht und sagt, hey, du bist so gesegnet, ich setze dich über mein ganzes Haus an zweiter Stelle. Du sollst mein ganzes Haus hier, das lege ich in deine Hand. Und Gott segnet ihn und segnet dadurch sogar den Potiphar und das ganze Haus. Dann kommt irgendwann Potiphars Frau und versucht ihn zu verführen. Er sagt nein, immer mehrmals und haut dann ab. Und sie klagt ihn dann an und sagt, hier, der hat versucht, mich zu verführen und mich zu bedrängen und zu vergewaltigen. Und dann kommt Josef wieder ins Gefängnis. Diesmal ins Gefängnis von Potiphar, wo auch vom Pharao die Gefangenen sind. Und dort trifft dann Muncheng und einen Bäcker. Und die haben beide einen Traum und Josef legt ihnen den Traum aus. Zum Muncheng sagt er, du wirst in 3 Tagen wieder am Hof des Pharaos sein. Und zum Bäcker legt er den Traum aus, du wirst in 3 Tagen erhängt sein. Und beides kommt so. Das sind aber schon ein paar Jahre vergangen und dann gehen wieder 2 Jahre rum und der Pharao hat einen Traum. Er träumt von diesen 7 Ähren, von diesen fetten und mageren und von den 7 Kühen, von den fetten und mageren Jahren. Und niemand kann den Traum auslegen und der Muncheng erinnert sich, dass er ja den Josef kennt. Ich versuche es kurz zu machen. Josef kommt dann an den Hof des Pharao und legt dem Pharao den Traum aus und sagt, es werden 7 fette Jahre sein und 7 dürre Jahre. Und in den 7 fetten Jahren sollt ihr sammeln. Und Josef kommt dann wieder aus dem Gefängnis und kommt an den Hof des Pharao und wird der zweithöchste im Land. Er kriegt die Frau des Priesters, das heißt, er wird eigentlich Gott gleichgestellt. Er kriegt die Frau des Priesters und der Pharao legt alles in seine Hand als zweiter Mann in ganz Ägypten. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Er wird quasi hier Gott gleichgemacht sogar, weil in dieser Position warst du ein Gott. Und dann kommt ja diese Hungersnot und dann kommen seine Brüder irgendwann nach Ägypten, weil sie so Hunger haben, sind vor Josef und das ist dann so ein längeres Hin und Her. Aber sie verneigen sich vor ihm und hier erfüllt sich der Traum, den er damals schon über sie hat und hat gesagt, ihr werdet eines Tages euch vor mir verneigen. Ich habe eine Ehre gesehen, meine, die steht und eure Ehren, die sich vor mir verneigen. Hier erfüllt sich schon der Traum, sie kommen, verneigen sich, er schickt sie wieder zurück, sie kommen wieder, verneigen sich wieder. Dann schickt er sie wieder zurück, dann kommt die Geschichte mit dem Becher, wo er in dem jüngsten Sohn dann den Becher reinschmuggelt und sagt, ihr seid Kundschafter. Also Josef gibt sich nicht zu erkennen seinen Brüdern, sondern er sagt eigentlich, ihr seid Kundschafter und bringt sie in Bedrängnis und in Not. Und wir lesen, dass er immer wieder zur Seite geht und den Raum verlässt, weil er weinen muss über diese Tatsache, dass seine Brüder jetzt hier sind und zu ihm kommen. Und irgendwann hält das nicht mehr aus. Und es heißt, er weinte und er gab sich ihnen zu erkennen. Und sie haben geweint. Und es gibt eine Versöhnung zwischen Josef und seinen Brüdern. Und irgendwann kommt auch der Vater Jakob und die ganze Familie. Und sie dürfen in Ägypten sich ansiedeln im Goschem, das ist im Nildelta dort, eine sehr fruchtbare Gegend. Und sie werden gesegnet. Und es widerfährt ihnen Gutes und sie überleben diese Hungersnot. Und der Traum wird wahr, den Josef hatte. Und Josef sagt dann was ganz Interessantes, und das passt zu unserem Vers heute, in 1. Mose 50, Vers 2. Da heißt es, sagt er dann zu seinen Brüdern, ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Und es ist eigentlich das Gleiche wie das, was in Römer 8, Vers 28 steht. Uns widerfährt was Böses aufgrund dessen, dass jemand anders gesündigt hat. Und im Josef geht es genauso. Ihm ist Böses widerfahren, aber nicht aus eigener Schuld. Er war eigentlich wirklich ein gottesfürchtiger, gehorsamer Mann. Sondern als erstes haben sich seine Brüder versündigt, als sie ihn in die Grube schmissen. Dann hat sich der Mundschenk versündigt, das sagt er sogar, ich habe mich versündigt, ich habe den nämlich 2 Jahre jetzt vergessen. Davor hat sich Potiphas Frau an ihm versündigt und immer aufgrund der Sünde eines anderen musste er leiden. Aber er sagt, Gott, 1. Mose 50, Vers 2, gedachte es gut zu machen. Ihr habt das Böse gemeint, aber Gott gedachte es gut zu machen. Und das ist der Punkt, was Römer 8, Vers 28 hier meint. Uns widerfährt Böses. Wir leben in einer Welt der Vergänglichkeit und in einer Welt, der wir Leid erfahren. Die Welt meint das Böse mit uns und die Menschen meinen das Böse mit uns. Aber Gott kann daraus was Gutes machen. Diese Dinge wirken zusammen und es kommt am Schluss was Gutes dabei raus. Und das möchte ich euch heute Morgen zusprechen, dass du, wo du gerade stehst in deinem Leben, wo du gerade in die Grube geworfen wurdest von deinen Brüdern oder wo das Schicksal gerade zugelassen hast, dass du im Gefängnis bist. Da spricht Gott hinein über diesen Vers und sagt, das habe ich nicht so gewollt, das ist passiert, das ist die Konsequenz von Sünde. Aber ich bin da mittendrin, meine Hand ist trotzdem da drin und meine Hand bewirkt, dass aus diesem, man sagt ja so fromm, aus Mist wird Dünger gemacht so, meine Hand bewirkt, dass aus diesen Umständen, in denen du stehst, dass da was Gutes rauskommt, weil ich dich liebe und weil diese Liebe zwischen uns unzertrennlich ist und weil nichts dich und mich von dieser Liebe trennen kann. Das heißt dann auch später, dass egal, weder Finsternis, weder Mächte noch Gewalt, nichts kann uns trennen von dieser Liebe. Und weil er sagt, weil ich euch liebe, deswegen wirke ich in euch, dass was Gutes bei euch rauskommt, obwohl die Umstände schlecht sind. Das ist meine Liebe, dass ich da drin bin und dass ich die Kraft und Möglichkeit habe, diese Umstände für euch so zu verändern, dass am Schluss was Gutes rauskommt. Und das ist das, was ich euch zusprechen möchte heute Morgen. Da, wo ihr in so Umständen steht, wo euer Zündschloss kaputt geht, wo euer Handy kaputt geht, wo alles kaputt geht oder ich kenne eure Situation gerade nicht. Da sagt Gott, das zusammen mit meiner Liebe und mit meinem Wirken kann bewirken, das Synergie, das wirkt zusammen und am Schluss kommt was Gutes dabei raus. Am Schluss kommt, wendet sich das Blatt für euch. Und manchmal dauert es lange bei Josef, es hieß, er war 30 Jahre, als er in dieses Amt beim Pharao kommt und es hieß vorher, er war 17, als ihn seine Brüder verkauft haben. Das sind 13 Jahre, ihr seid besser in Mathe wie ich, aber es sind 13, ja. Das ist eine lange Zeit, 13 Jahre ist eine lange Zeit. Und ich habe gestern einen Film gesehen, vielleicht kennt ihr ihn, der Junge, der den Wind einfing, spielt in Malawi. Ich wollte schon immer mal nach Malawi reisen, aber es ist so ein starkes Malaria-Gebiet. Ich habe da noch eine Einladung ausstehen zum Predigen von einem Freund von mir, der dort Pastor ist. Ich habe auch schon mal geträumt, dass ich irgendwo in Afrika bin, aber ja, egal. Auf jeden Fall in diesem Film, da gibt es eine Hungersnot, und weil das Land überschwemmt wird und da kommt eine Trockenheit und dann siehst du halt, wie sie hungern, wie sie wirklich sterben. Wie der eine sagt, ich hatte so Hunger gestern, dass ich die Haut von meiner Trommel aufgegessen habe. Wo ich so denke, oh ja. Und ich erinnere mich auch an meinen Großvater, der gesagt hat immer zu uns, ihr wisst nicht, was Hunger ist. Ich habe im Krieg rohe Kartoffeln gegessen, weil wir fast verhungert sind. Und das war diese Hungersnot. Das war in ganz Ägypten und in allen Ländern, da war eine Hungersnot. Das war eine komplette Katastrophe. Wenn wir das mit Corona vergleichen, ist das ein Luxusproblem. Was betrifft uns Corona? Wir tragen eine Maske. Okay, es gibt Leute, die sterben tatsächlich. Und es gibt Leute, die sehr krank sind, die auch Folgeschäden haben. Aber wir sind schwach betroffen. Aber da war eine Hungersnot. So dass du nichts mehr zu essen hast, ich kann mir das nicht vorstellen. Aber Gott sagt, egal wie groß die Katastrophe ist, auch Corona, egal wie schlimm das ist und egal was dir in deinem Leben gerade widerfährt, es wird dazu zum Besten dienen. Diese Hungersnot hat dazu gedient, dass Jakob irgendwann zu Josef musste und sie hat dazu gedient, dass sein Clan und seine ganze Familie, sein ganzes Volk gerettet wird und sie hat dazu gedient, dass die Verheißung Gottes sich erfüllt und das ist der nächste Schritt. Gottes Verheißung in deinem Leben wird sich erfüllen, weil Gott es zusagt und weil er arbeitet und weil er dafür arbeitet. Und es gibt auch Leute, die sind heute hier und ihr habt auch Träume, so wie Josef einen Traum hatte. Und ihr habt Visionen und es sind Visionen, die Gott euch ins Herz gelegt hat. Es sind Visionen, die kommen vom Thron Gottes. Und Gott sagt, egal was gerade ist, meine Hand ist da drin, meine Liebe ist da drin, und ich werde dafür sorgen, dass das zur Erfüllung kommt. Das ist, er macht es. Ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Und dieses gut zu machen, da habe ich mich intensiv mit beschäftigt, fange dann immer an zu beten und frage Gott, was meinst denn du? Ich meine, das haben wir schon 100 Mal gehört, also zum guten Dienen auch. Römer 8, Vers 28, denen, die Gott lieben, ich bleibe jetzt bei dieser Übersetzung, werden alle Dinge zum Besten dienen oder zum Guten, steht da eigentlich. Was ist denn jetzt das Gute? Also gehört habe ich den Vers schon oft, aber was ist das Gute? Ja, halt was Gutes. Aber wenn ich das richtig interpretiere, dann wird es hier erklärt, sogar Römer 8, Vers 29, was das Gute ist. Denn wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Also es scheint für Berufen, also für Christen zu gelten. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Ist wieder schwieriges Deutsch, ich weiß. Ich versuche es aber zu erklären. Die er aber vorherbestimmt hat, Vers 30, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht, die er aber gerecht gemacht, die hat er auch verherrlicht. Das ist ein bisschen viel, aber die Essenz hier, und so verstehe ich das, das Gute bedeutet, dass wir dem Bild Jesu gleichgemacht werden, Vers 29, und Vers 30, dass Gott uns verherrlicht hat. Das Gute sind hier zwei Dinge, wir werden verwandelt in das Bild Christi, also wir bekommen wieder diese göttliche Natur, die von der ein Stück verloren gegangen ist beim Sündenfall. Und wir werden verherrlicht, und verherrlicht heißt Gottes Wesen, seine Herrlichkeit, wer er ist, wird sichtbar in uns. Und ich sehe das deswegen so, weil ich auch im Neuen Testament dafür viele Belege finde. Zum Beispiel 1. Petrus 4, wo es heißt, wir werden ihm gleich gemacht. Das weiß ich jetzt den Wortlaut nicht. Nehmen wir 1. Korinther 3, Vers 18. Nee, 2. Korinther 3, Vers 18. Wir werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und es wird viel über diese Herrlichkeit und über diese Verwandlung gesprochen. Ich habe die Bibelstellen hier. Ich nehme eine. Ich habe viele hier. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. Also wir werden verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen. Das heißt, das Gute ist, Wir werden verändert. Wir sind schon verherrlicht, aber wir sind auch in einem Prozess der Verherrlichung. Kurz heißt es, Gottes Wesen, Gottes Natur wird in uns sichtbar und wir haben auch Gottes Natur wieder bekommen. Aber das wäre jetzt, glaube ich, tatsächlich ein eigenes Thema. Ich wollte es nur kurz anreißen. Ich will eigentlich bei dem Punkt bleiben, dass ihr das heute Morgen mitnehmt. Alles, was in eurem Leben passiert, dient zum Besten. Und ich habe mal eine Geschichte erzählt von dem Hien aus Vietnam. Und ich habe sie aber nicht fertig erzählt, deswegen nehme ich es mir raus, sie heute Morgen nochmal zu erzählen. Ich kann sie auch, ich kann sie 100-mal anhören, weil sie so gut ist. Der Ravi Zacharias ist ein Apologet aus Indien, der lebt in Amerika. Er hat so einen Reisedienst, der ist jetzt auch gestorben. Der war in der Zeit des Vietnamkriegs in Vietnam und hat in Zusammenarbeit mit den Amis dort das Evangelium verkündigt in den Dörfern und er hat einen Übersetzer, der hieß Hien. Und der Hien, der hat auch für die Amis halt gearbeitet und hat einfach übersetzt. Ich weiß nicht, ich kann auch kein Vietnamesisch, aber du brauchst da auf jeden Fall einen Übersetzer. Und da waren sie da ein paar Jahre unterwegs und der Ravi Zacharias hat dann lange nichts mehr von ihm gehört, von dem Hien. Und kriegt irgendwann einen Anruf, Jahre später, ich glaube 10 oder 13 Jahre später. Und sagt er, was ist mit dir passiert? Und dann erzählt der Hien, was passiert ist. Er sagt, als der Krieg fertig war und die Amis abgezogen sind, dann haben mich die Vietnamesen festgenommen und haben gesagt, du bist ein Spion für die Amis. Und dann haben sie mich in den Knast gestellt und es war ja dann kommunistisch und sie haben mir jeden Tag Marx und Engels vorgelesen, Marx und Engels, und sie haben versucht, das Christentum aus meinem Kopf zu prügeln und mein Gehirn zu waschen. Und der Hien erzählt dann, wie er total fertig war und wie er irgendwann sich gesagt hat, vielleicht ist das alles eine Lüge mit dem Christentum und vielleicht hat es gar nie so stattgefunden. Vielleicht gibt es Gott wirklich nicht. Und er hat gesagt, und wenn bis morgen nichts passiert, dann sage ich diesem Gott ab und ich glaube das nicht mehr. Und an diesem Abend und am nächsten Morgen, glaube ich, war es, wurde er eingesetzt, die Toiletten zu putzen. Und das wollte niemand, niemand will im Knast Toiletten putzen. Und er erzählt, wie er die Toiletten putzt und wie er irgendwann ein Stück englische Schrift findet im Mülleimer und wie er sich das schnell rausnimmt, mit Exkrementen dran in die Tasche steckt und sich das putzt und sich das nachts liest. Und er liest nachts Römer 8, Vers 28. Denn denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und er findet raus, dass das irgendein Offizier ist, der die Bibel benutzt, um sich damit sein Hintern zu putzen. Und er putzt dann irgendwann freiwillig die Toiletten und findet immer mehr Stücke von Römer und liest dann irgendwann, dass ihn nichts trennen kann von der Liebe Gottes. Römer 8, ich muss es noch lesen, Vers 30, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur, ganz schön viel, uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und er liest es und er kommt wieder zum Glauben und er wird irgendwann freigelassen und er entscheidet sich irgendwann zu fliehen, ich glaube nach Thailand, übers Meer. Und er findet 53 andere und sie bauen ein Boot und sie sagen, wir wollen aus diesem kommunistischen Land raus und wir fliehen. Und abends klopft der Vietcong bei ihm und sie klopfen an und sagen, hey, wir haben gehört, dass ihr flüchten wollt. Stimmt das? Und er sagt, nein, das stimmt nicht. Und sie gehen wieder. Und am nächsten Morgen, als sie flüchten wollen, dazwischen ist noch was passiert, er hat gedacht, oh Mann, wo stecke ich jetzt drin? Jetzt habe ich gelogen. Was mache ich, wenn die vom Vietcong nochmal kommen? Und er redet so mit Gott und sagt zu Gott, wenn die nochmal kommen, Gott, dann möchte ich ihnen die Wahrheit sagen, ich schaffe das nicht zu lügen. Und tatsächlich kommen die am nächsten Morgen wieder und klopfen an die Tür und sagen, wir haben gehört, du möchtest flüchten. Stimmt das? Und er sagt ja. Und dann sagen sie, wir wollen mit dir. Es waren 6 Männer. Und dann erzählt er einfach, wie sie aufs Meer sind und wie sie in einen ganz starken Sturm kommen und wie diese 6 Männer ausgebildete Ruderer waren und wie sie es ohne sie nie geschafft hätten über dieses Meer. Ich glaube, nach Thailand ist es, ich muss auf der Karte nochmal gucken. Ohne diese 6 Männer vom Vietcong hätten sie es nicht geschafft dahin. alle Dinge, die in deinem Leben passieren, die schlechten und die guten, sie wirken zusammen. Durch die Liebe Gottes kommt was Gutes dabei raus, nämlich, dass das Wesen Christi in uns sichtbar wird. Und das, und da mache ich dir Mut. Such mal wieder, nimm mal wieder eine Zeit der Stille und frag dich, was ist es, wo Gott gerade in dir, in mir sein Wesen verherrlichen will, wo Gott gerade an mir arbeitet und wo Gott gerade was verändern will auch und die Umstände gebrauchen kann. Wir brauchen wieder Stille. Ich glaube, das ist auch ein Geheimnis. Wir Christen brauchen wieder Stille und Ruhe und Zeit mit Gott, um in diese Prozesse zu kommen und das zu erkennen. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Versprechen und für deine Verheißung, für deine Liebe. Und ich bitte dich, dass du uns die Augen dafür öffnest, dass wir das erkennen, dass du uns liebst, dass wir erkennen, welche Herrlichkeit an uns offenbar wird. Und dass wir erkennen, dass du es gut mit uns meinst. Das ist mein ernstes Gebet. Ich segne jeden, der hier ist, auch mit Kraft und mit deinem Geist, der das in uns bewirken soll. Schenk, dass wir die Gegenwart deines Geistes und das Wirken deines Geistes zulassen. Amen.